Ich bin ja bei Professor Halfmann an der Technischen Universität Dresden. Herr Professor Halfmann, ich sage jetzt nicht, wie alt er ist, arbeitet als Techniksoziologe an der TU Dresden. Und das Besondere ist, dass Herr Halfmann von Beginn an eigentlich die Frage, wie das Verhältnis zwischen Internet und Gesellschaft, wie man sich das vorstellen kann soziologisch und wie man das beobachten kann, sich damit beschäftigt hat. Und bevor wir aber dazu kommen, zu dieser soziologischen Frage, möchte ich erstmal zur Person von Herrn Professor Halfmann kommen, wie er zur Soziologie gekommen ist und warum er doch dieses Fach Techniksoziologie dann unterrichten wollte.
Also eigentlich ist mein Wunsch, Soziologe zu werden, schon am Gymnasium gereift, weil wir einen sehr interessanten Lehrer hatten, der eine Arbeitsgruppe, eine abendliche Arbeitsgruppe Soziologie gemacht hat. Das war für die Verhältnisse sehr fortschrittlich.
Wo sind wir zeitlich?
Wann war das? Wir sind in Anfang der 60er Jahre, zwischen 64 und 65. Damals wurde Soziologie ja noch außerhalb der Wissenschaft mit Sozialismus gleichgestellt. Und mein Vater war selber auch dieser Meinung, als ich mit dem Wunsch kam, Soziologie studieren zu wollen, war er nicht begeistert. Mein Vater hat dann den Vertrag, den wir sozusagen implizit gemacht haben, dass ich, wenn ich die Lehre bestehe, dass ich dann zum Studium nach Frankfurt darf. Und dort habe ich dann noch das Glück gehabt, bei Adorno noch hören zu können, nur ganz kurz leider. Und natürlich Habermas, der da schon die beherrschende Figur am Institut.
Wir sind zeitlich jetzt Ende der 60er?
Ende der 60er. Ich habe 68 Sommersemester angefangen zu studieren.
Also volle Elle in die Studentenwohnung rein.
Ja, es kam fast ein bisschen zu spät, weil das war ja schon der Höhepunkt der Studentenbewegung. Die Vorläufer hatte ich dann schon gar nicht mehr so mitbekommen. Habermas war insofern auch eine prägende Figur, weil er eben diesen Anspruch hatte, die gesamte Soziologie erfassen und zu reinterpretieren.
Den gewissen Schwenk, der mit Habermas einhergeht, von Hannah Arendt vielleicht vorbereitet auch schon, dass man von Arbeit als große Integrations eine Kategorie darf ich jetzt, von großer integrierter Arbeit, die Vorbereitung auf den zu einem gewissen Schwenk, nicht Ablösung, aber parallel dazu Interaktion der Kommunikation zu stellen. Ja. Ist das damals schon in den Anfang der 70er Jahre, war das zu erkennen und wollte man das mitgehen?
Ja, ja, natürlich. Okay. Das wollte man aber nicht mitgehen, noch nicht. Ne? Also okay. Man war schon als engagierter Nachwuchswissenschaftler erstmal bei der versucht, die Rehabilitierung von Marx gegen Habermas. Mhm.
Ja.
Marxisierende Revision zu betreiben. Ja. Und da wurde der Arbeitsbegriff noch gegen den Interaktionsbegriff versucht zu stellen. Aber im Nachhinein würde ich schon sagen, dass Habermas da eher in die soziologische Sprachgeflogenheit übergewechselt ist. Der Arbeitsbegriff, wenn ich das noch ganz kurz sagen
bitte,
darf.
Bitte machen Sie nicht alles.
Der ist ja, wenn man so will, kein rein soziologischer Begriff. Wenn man unter Soziologie versteht, alles das, was sozusagen die Gesellschaft, gesellschaftsintern ist, alles, was die Vorgänge, Operationen, Zusammenhänge von Gesellschaft betrachtet, dann war der Arbeitsbegriff von Marx noch einer, der ein bestimmtes Naturverhältnis beschrieben hat.
Ja.
Und zwar
auch.
Ich würde da zwei, drei Sätze zu sagen. Ich habe da auch einen Aufsatz dazu geschrieben, den habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, um mir das nochmal zu vergewärtigen. Marx war der Meinung, dass das Besondere an Menschen, also sozusagen seine anthropologische Verfasstheit, eben darin besteht, dass er sich aktiv mit der Natur auseinandersetzt, seine Lebensfristung durch die Umgestaltung der Natur betreibt. Und er unterscheidet sich von dem Tier, so hat er an verschiedenen Stellen dann eben gesagt, dadurch, dass er eben mit Plan arbeitet. Ne? Das ist eben, was die Biene von den Menschen, von den Architekten unterscheidet, ist, dass sozusagen die Naturumwandlung nicht instinktiv, sondern planmäßig verfolgt. Was Arbeit steht an der Grenze sozusagen zwischen Natur und Gesellschaft. Sie ist einerseits ein Naturverhältnis, Umarbeitung der Natur für die Zwecke der Lebensfristung der Menschen, aber auf der anderen Seite ist Arbeit eben auch eine Form der Schaffung von Gesellschaft über das, was er Arbeitsdrang nannte. Arbeit ist eine Entwicklung, ein Entwicklungsprozess unterworfen, in dem also das Naturverhältnis bearbeitet wird, aber in Gesellschaft geschaffen wird. Und man könnte sagen, dass das, was die Arbeit tut, einerseits Gebrauchswerte schaffend ist und andererseits Tauschwerte. Und für mich war damals, oder jetzt würde ich das immer noch so sehen, der Tauschwert ist eine Chiffre für die Vergesellschaftungsleistung der Arbeit. In ihr drückt sich das gesellschaftliche Verhältnis der Arbeitenden zueinander aus. Und das ist natürlich gebunden sozusagen daran, dass eben die Arbeits- und Vergesellschaftungsleistung irgendwie mit einem Wert versehen werden müssen. Das liegt eben in der Natur dieses späteren eben, geldvermittelten Wirtschaftens. Technik ist dann, für Marx, wenn man das noch einen kleinen Satz hinzufügen will, ist dann die Vergegenständlichung der arbeitsteiligen Beziehungen in Geräten, in Maschinen, in den Maschinen drückt sich sozusagen diese Arbeitsbeziehung aus.
Durkheim hatte in den Regeln 1890 ungefähr davon ja pädagogisch empfohlen, er hat sich auch als Pädagoge verstanden, und er ist ein Gründungsväter der Soziologie, zieht zu den Gründungsvätern der Soziologie, das Soziale als ein Ding zu betrachten.
Ja, das war natürlich Verdinglichung.
Einerseits Verdinglichung, sagt der Marxist, andererseits als Soziologe, die Differenz gerade zu Menschen und sozusagen keine Menschtheorie zu haben, sondern eine Gesellschaftstheorie zu haben, war das ja pädagogisch sehr sinnvoll,
natürlich,
das Soziologiestudenten nahezubringen, einfach mal das zu wagen, eine Sozialstruktur als etwas ganz Eigenes wahrzunehmen und zu
beobachten. Das war seine Absicht. Ne?
Ja.
Das, also sozial sind das alles die soziologischen Gegenstände, die so genauso Fakten sind wie die physikalischen Fakten. Ja, das war so schon so ein Anliegen.
Und wie hat Habermas, wie ist Habermas damit umgegangen? Klassisch marxistisch könnte man das so hart nicht sagen. Systemtheoretisch hat man nicht so das große Problem, das derart verdinglicht zu formulieren. Wie ist Habermas? Wie hat Habermas das
gemacht? Naja, er hatte eine Theorie des kommunikativen Handelns sehr ausführlich Durkheim verarbeitet.
Ja.
Und, da hatte er an solchen Grundannahmen gar nichts auszusetzen. Für Habermas war nur der entscheidende Unterschied, dass dieser Herstellungsakt von gesellschaftlicher Ordnung nicht eben so etwas, selbst Erzeugendes ist, sondern dass es eben einer kommunikativen Leistung bedarf, die eben diese Besonderheiten, die er der Kommunikation zuschreibt, nämlich dass sie eine Vergesellschaftungsleistung dadurch erbringt, dass sie eben an anderen Kommunikationsteilnehmern orientiert ist, und zwar in einer bestimmten Weise. Ne? Und das war Habermas' Idee, ist, dass die Gesellschaft eben ein Produkt eines Verständigungsprozesses
zwischen
Teilnehmern ist.
Ne? Ich kann mir diesen Verständigungsprozess, dass der Sozialität konstituiert, in Gemeinschaftszusammenhängen vorstellen, also auch wie hier. Ich kann es mir vorstellen in Organisationszusammenhängen, aber der Umschlag bei Luhmann würde man von Funktionssystem sprechen, das gelingt mir nicht. Also ist Habermas eine Theorie für Gemeinschaft, eine Theorie für Organisation, ist das auch eine Theorie für Gesellschaft?
Seiner Meinung nach schon, er hat ja dann gerade in der Theorie des kommunikativen Handelns dann diesen Unterschied zwischen lebensweltlichen und Systemzusammenhängen eingeführt. Die Lebenswelt ist eben die, die eben durch die Verständigungsoperationen hergestellt wird. Sie beruht sozusagen auf, muss auf Konsens beruhen, obwohl die auch Voraussetzungen hat. Also sie ist eben durch Bestände, durch kulturelle Bestände eben vorstrukturiert und die werden sozusagen in diesen kommunikativen Prozessen dann aufgerufen und verwertet. Und auf der anderen Seite die Systeme, die sich eben von Konsensoperationen ein Stück weit entfernt haben, ja, die also selbstlaufend sind.
Er hat in der Theorie des kommunikativen Handelns aber vor allen Dingen Parsons verwertet, hat auch das Vierfelder-Schema, das Agile-Schema, das findet man da drin wieder. Konnte er noch nicht auf Luhmann, hat ihn das noch nicht überzeugt?
Hat ihn wahrgenommen, er hat ihn gelesen, aber er war von Anfang an nicht überzeugt von dieser Theorie, ne, weil sie eben keinen emanzipatorischen Charakter trägt. Ne? Ja. Sie ist eben eine Bestandsaufnahme, eine nüchterne eine juristisch motivierte, könnte man fast sagen, ne, von einem Juristengeist motivierte, kühle Bestandsaufnahme dessen, was die Gesellschaft ausmacht. Und da sind die nie zusammengekommen, obwohl sie sich auf jeden Fall respektiert hatten. Auch Habermas, auch Luhmann hat ja hin und wieder sich sozusagen kritisch und manchmal vielleicht sogar spöttisch geäußert, aber das war jetzt nicht in einer, er hat schon gesehen, dass Habermas einen selben Anspruch hatte wie er selbst, nämlich eine umfassende Gesellschaftstheorie zu entwickeln. Ne? Und davon gab es nicht so viele.
Und jetzt interessiert mich, welchen Gesellschaftsbegriff Herr Professor Halfmann eigentlich vertritt.
Also ich habe mich dann im Laufe meiner Entwicklung eher von der kritischen Theorie oder ihrer Wiederherausforderung des Marxismus eher abgewendet und mich der Systemtheorie zugewendet, weil ich die für die komplexeste und anspruchsvollste Theorie, die es im Bereich der Soziologie gibt, halte und damit eben ein Anreiz, also eine interessante Theorie schafft Anreize, selber Forschung zu betreiben, weil sie ja auch noch nicht in einem endgültigen Status sich befindet. Auch Luhmann, obwohl er sozusagen alles, fast alles an Themen, die die Soziologie interessieren könnte, abgedeckt hat mit Büchern und Aufsätzen, ist es ja nicht so gewesen, dass er alles mit der gleichen akribischen, begrifflichen Sorgfalt schon durchgearbeitet hätte. Und eins der Gebiete innerhalb der Systemtheorie, die man noch sozusagen beackern könnte, war gerade die Technik. Weil Technik, dazu hat er sich hier und da geäußert mit, wie ich finde, irgendwie grundlegenden Begriffen und Hinweisen, aber er hat selber keine Techniktheorie ausgearbeitet. Und das ist mir jetzt natürlich nicht sofort so aufgegangen, sondern auch erst in den 80er Jahren, als ich dann mich dann eher mit beschäftigt habe. Und daraus ist dann dieses Buch Gesellschaftliche Natur der Technik hervorgegangen.
Was war die Hauptthese des Buches in Ihrer Dissertation?
Die Hauptthese war, dass das, was auch Luhmann schon angedeutet hat, dass Technik ein Medium der Kommunikation ist, ne? Im Wesentlichen. Das ist also dadurch, dass es die dass es eben verschiedene Formen sozusagen der Steigerung der Adressierbarkeit von Kommunikationsadressen, von Kommunikationspartnern, da es eben einen Bedarf in der Gesellschaft dabei gibt und dass das Herausheben der Kommunikation über den Interaktionskontext, den Kontext der Anwesenheit, bedarf sozusagen technischer Mittel, um möglich zu machen, dass man auch unter Abwesenheit kommunizieren kann. Und das betrifft jetzt schon Organisationen. Organisationen sind eben auch kommunikative Systeme, Kommunikationssysteme, in denen eben auch unter Abwesenheit kommuniziert werden kann. Man ist nicht ständig da und trotzdem wird gearbeitet und kommuniziert. Und ob das jetzt Telefone oder Intranets oder so etwas sind.
Sie sagen, Technik ist, ist ein Medium von Gesellschaft. Ich würde da nachfragen, als Techniksoziologe, haben Sie damit Technik soziologisch begriffen? Wir hätten, Luhmann unterscheidet zwei Kommunikationsmedien, einmal die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien und dann kennt er Verbreitungsmedien, so hat er es in der Gesellschaft der Gesellschaft in dem Buch. Und wenn Technik jetzt vornehmlich als Verbreitungsmedium wahrgenommen wird, dann ist das Artefakt selber nicht als soziologisches, also nicht, noch nicht soziologisiert. Es ist nicht sehr gewagt zu sagen, Technik ist ein Medium für Gesellschaft. Und es wäre gewagter und vielleicht wäre es soziologischer, das ist natürlich soziologischer, zu behaupten, dass Technik selber eine Form einer, sagen wir, einer sozialen Beziehung an sich ist, eine Form von Gesellschaft, in einer, also eine bestimmte Form der Gesellschaft selbst. Wäre das wieder also ein Rückfall in marxistische Vorstellungen?
Nicht, also es gibt ja auch andere Angebote, die das so sehen, zum Beispiel der sogenannte Sozialkonstruktivismus von Latour und anderen, die würden auch sagen, die Technik oder Herr Jörges, der so eine Nachfolge von Durkheim, Linde und so weiter gesagt hat, die Technik tritt, so analog zu Marx, tritt an die Stelle von sozusagen lebendigen sozialen Beziehungen. Ja. Ne? Und sie verkörpert sozusagen eine bestimmte gefrorene Form sozusagen der sozialen Beziehung. Ne?
Das überzeugen Sie nicht so?
Ich glaube nicht, nein. Man soziologisiert oder vergesellschaftet sozusagen die Technik wieder. Ne? Und das ist eher eine Außenseiterposition, die ich da einnehme. Ich glaube, dass Technik eben tatsächlich ein Artefakt ist, das auf Kausaloperationen, die eingeschlossen werden, in bestimmten, mit bestimmten Mitteln beruht, die so etwas wie eine Leistungssteigerung, wenn man so will, eine Arbeitsleistungssteigerung erbringen soll, obwohl ich meine neueren Interessen liegen auch eben auf der Frage, ob das dann wirklich der Fall ist bei vielen Technologien, ob das wirklich eine Leistungssteigerung, eine Effizienzsteigerung darstellt. Aber ich würde es eben als eine physische Operation beschreiben, die in eine bestimmte Fassung gebracht werden. Und das kann man etwas näher ausführen, muss jetzt vielleicht nicht so interessieren, wie das genau aussieht, wie man es schafft, dass das sozusagen ein physisches Substrat sich dazu eignet, dass man eine Form, ihm eine Form geben kann, und die geschieht durch die Kommunikation. Mhm. Die Kommunikation moduliert, wenn man so will, gewissermaßen dieses physische Substrat zu Zwecken eben der Adressierung von anderen Personen. Das ist mein Nutze sozusagen der Kern dieser Theorie. Das ist eine Randerscheinung inzwischen, würde ich sagen. Kaum einer würde das auch so betrachten, sondern eher neigt man dazu, diese Version, die Sie genannt haben, zu stützen.
Aber meine Version des Mainstreams hätte ich genau umgekehrt gedacht. Sehr interessant.
Nee, ist es nicht.
Okay. Die macht eine Unterscheidung zwischen, sagen wir, einfachen Gegenständen, Maschinen und großtechnischen Systemen. So hat man auch in den 80er Jahren vielfach diskutiert. Spielt diese Unterscheidung für Sie eine Rolle?
Ja, natürlich kann man die benutzen als Unterscheidungsmerkmal von verschiedenen Typen von Technologie. Aber sie sind meiner Ansicht nach alle nach demselben Prinzip.
Beschreiben Sie nochmal das Prinzip.
Das Prinzip ist eben, physische Operationen in ein kausales Ursache, eindeutiges Kausalverhältnis, Ursache-Wirkungsverhältnis zu bringen. Und diese Leistung, also die als Leistungssteigerungsmechanismus zu benutzen. Dazu muss man eben gewisse Vorkehrungen treffen, nämlich Isolierung von der Umwelt, die intervenieren kann. Man muss ein Containment schaffen und man muss sicherstellen, dass das auf die Dauer auch funktioniert, und viele Technik scheitert daran, dass die Isolierung von ihrer Umwelt sozusagen erodiert und sie dann kollabiert. Das kann man eben in allen möglichen Komplexitätsformen bauen, sozusagen, nach diesem Prinzip. Ja, man kann noch hinzufügen, Technik kann man auch, um sie operationsfähig zu machen, kann man nach Software- und Hardware-Komponenten unterscheiden. Alle komplexen, modernen, oder viele moderne Technologien haben eben so eine eigene Software-Dimension. Der Hammer als eine der ältesten Techniken, da ist die Software mit der Hardware sozusagen verkoppelt. Sie ist nicht davon trennbar.
Verstehe ich Sie richtig? Sie würden einem technischen Artefakt, sei es ein Hammer, sei es ein Netzwerk, wie das Internet, keinen Eigensinn zumessen oder ja, das Bleiben in verschiedenen Komplexitätsgraden, ja. Bleiben ist Werkzeuge.
Ja, auch das ist eine einsame Position, wenn Sie an den Kollegen Rammer denken, der ja davon spricht, dass Technik unter Umständen auch selber handeln kann, ne? Eigenorientiert, das halte ich alles für verfehlt. Ne? Dass irgendwelche Agenten im Netz für mich als Auftraggeber irgendwie nach dem richtigen Hotel suchen oder meine Reisepläne zusammenstellen oder komplexere Dinge machen, das wird hier als Eigenhandlung der Technik beschrieben. Das halte ich für einen konzeptuellen Irrtum, ja, das so zu beschreiben.
Sondern es bleibt dahinter, das letztlich Treibende bleibt die Organisation?
Die Organisation von Operationen, die nach eben diesem Kausalschema da verfolgen. Was ich aber gelernt habe, bei diesem Vortrag, den ich hier bei SAP gehalten habe, wo ich auch gefragt wurde, was ich denn von den Computern halten würde, und habe ich gesagt, also ein Problem anspruchsvoller Computer und ihrer Software-Hardware-Relation ist die Intransparenz, die entsteht, wenn eben verschiedene Stufen sozusagen der Formierung, der Form-Medium-Prägung, wenn die auftreten, also zwischen der Maschinensprache, der Softwaresprache und der Oberfläche. Das erzeugt, und das haben sie mir sozusagen bestätigt, Intransparenzen, die zum Teil für die Betreiber auch nicht oder schwer durchschaubar sind.
Ne? Aber das darf man nicht verwechseln,
nein,
mit einer Autonomie, wie man sie einem Subjekt,
nein,
zuschriebe.
Würde ich auf keinen Fall so sehen. Wie gesagt, das ist eine Minoritäten- Position, aber muss ja auch.
Ich hatte mich auf dieses Gespräch vorbereitet, auf dieses Interview vorbereitet und unter anderem Andrew Keen gelesen, und ich ahne jetzt, wie Ihre Antwort sein wird, weil Andrew Keen schreibt vom Scheitern des Internet und also meine These, was halten Sie von dieser These?
Ja, ich kenne das Buch nicht, muss ich sagen.
Es ist ganz neu.
Ich vermute, was damit gemeint ist. Diese dezentralisierten und vernetzten Systeme, die existieren noch keine 20 Jahre, möchte ich mal sagen. Ne? Und damals, kann ich mich noch daran erinnern, wurden große euphorische Erwartungen an das Internet gestellt. Ne? Das ist also geradezu ein Medium sei, in dem man sich sozusagen von den staatlichen oder wirtschaftlichen Zwängen befreien könnte und in dem man eben eine Gemeinschaft von Nutzern, von Usern herstellt, die demokratisch ist. Und das sah vielleicht so aus. Ne?
Hatten Sie die analytische Klarheit, sagen wir 1995, als dass die euphorisierende Begleitung, dass das so nicht kommen wird?
Als Soziologe fand ich das immer schon etwas seltsam, dass Gemeinschaftskonstruktionen an so etwas angeknüpft werden, an wie das Internet. Ne? Dass man die Vorstellung, dass man jetzt eine weltweite Gemeinschaft an einer weltweiten Gemeinschaft teilhaben würde, weil Gemeinschaften sind eben ganz, wie soll man sagen, eher fragile und fragile Formen der Gesellschaftlichkeit, die besonders, wenn die klassischen Stützen von Gemeinschaft wie Familialität, Clan-Zugehörigkeit oder sogar diese patrimonialen Formen der Herrschaft, also der persönlichen Abhängigkeit, wenn die alle nicht mehr solche Wirkungsmacht erzielen, wie das mal früher der Fall war, dann glaubt man nicht, dass Gemeinschaften sich sozusagen wie die Pilze aus dem Waldboden irgendwie mushrooming, also so entwickeln. Und das hat mich immer schon eher nicht überzeugt. Ne? Ich wusste natürlich nicht, dass es auch, wie es dann kommen würde, ne? Dass es also, wie wir es schreiben, dass es Organisationen, und zwar in Großformaten, Staaten und Konzerne gibt, die sozusagen dieses Internet für ihre Zwecke sozusagen kontrollieren
das,
können.
Das heißt, Sie würden dem Bild zustimmen, dass Organisationen, oder ich frage Sie, ja, ob Sie diesem Bild zustimmen, Organisationen agieren nach Maßgaben, die sie von Funktionssystemen haben, zum Beispiel einfach der Kapitalverzinsung, Unternehmen, Sicherung der öffentlichen Ordnung, eine Verwaltung, Erhaltung, Ausbau der Macht aus einer politischen Dimension. Und die Organisationen müssen so agieren, also das, da gibt es nicht so den großen Freiheitsgrad, ein Unternehmen muss Geld verdienen und muss gucken, ob die Kapitalverzinsung optimal läuft und nutzt dann das Internet, um diese Imperative, die eingebaut sind, halt den Wirkungskreis dieser Organisation über das Internet irgendwie so breit wie möglich zu streuen. Das ist für Sie eine ganz geläufige These, darf ich annehmen.
Ja, ne, also das tun Sie auch außerhalb des Internet.
Ja,
also das
natürlich.
Ist, das ist Ihr Existenzgrund,
ja,
ne, und den verwirklichen Sie in allen möglichen, ja, Varianten, auch über diese technischen Medien. Und daran kann man ja jetzt nur zunächst einmal etwas Anstößiges finden, wenn man nicht versteht, warum Sie das tun, ne, und glaubt, dass das Internet irgendwie ein herrschaftsfreier Raum sei oder ein wirtschaftsfreier Raum sei. Das ist natürlich unsinnig.
Mhm.
Und das wusste man nicht von Anfang an, weil das ja noch in Anfang der 90er Jahre zu neu war, aber inzwischen weiß man es.
Ja.
Und man muss jetzt erstmal nicht verblüfft sein. Ne? Man kann es zur Kenntnis nehmen. Und die Frage, die Sie dann hier auch stellen in Ihrem Aufsatz über Soziologie des Datenschutzes, den ich völlig richtig finde, ist dann, wie kann man diese Asymmetrien, die immer schon zwischen Großorganisationen und Personen bestehen, wie kann man die jetzt regulieren oder kontrollieren? Und das ist dann die entscheidende Frage. Ich würde allerdings primär das Problem Wirtschaftsorganisationen, die eben datenhungrig sind, verwenden, gefragt oder ungefragt, ne, die Daten, die ich sozusagen angebe, wenn ich mich in diesem Medium bewege, machen jetzt daraus irgendwelche oder formulieren Erwartungen, wie sie jetzt mich als Kunden sozusagen kontrollieren könnten und zu bestimmten Handlungen bringen könnten. Das schreckt mich eigentlich nicht so sehr, muss ich sagen. Ne? Was anderes ist, also wenn ich dann jetzt irgendwelche Banner dann auf meiner Seite bekomme und Sie haben vorgestern das und das gekauft, wie wäre es denn jetzt mal damit? Ne? Das finde ich zwar lästig und das kann ich mit einem Adblocker auch vielleicht wegkontrollieren, aber ich kann nicht verhindern. Oder auch da gibt es vielleicht eben bestimmte Instrumente, mit denen ich verhindern kann, dass ich dauernd sozusagen abgeschöpft werde. Aber was mich mehr, also diese wirtschaftlichen Interessen greifen nicht in der gleichen Weise in meine Freiheit ein, wie die staatlichen Interessen an meinen Daten. Denn dort liegt in staatlicher Überwachung liegt ein Sanktionspotenzial, sozusagen, ist ein Sanktionspotenzial vorhanden. Wenn ich irgendwie auf diesem Wege über meine Steuerpflichtgewohnheiten irgendwie mich austausche, dann steht am nächsten Montag eben die Finanzpolizei vor meiner Tür. Das sind für mich relevante Bedrohungen meiner Unabhängigkeit. Ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, ne, sind andere Sachen. Was die wirtschaftlichen Unternehmen, Organisationen betreiben, ist für mich nicht wirklich in dem Sinne freiheitsbedrohend. Nur dann, was wir auch wissen, wenn sie den Geheimdiensten als willige Zulieferer dienen wollen. Ne? Und das ist natürlich eine für mich skandalöse Verhaltensweise. Also ich sehe das Problem des Internets und des Datenschutzes primär als eins des Verhältnisses des Bürgers zum Staat. Und das ist ja das, was auch Sie hier zitieren von Herrn Podlech, ne, dass wenn man Datensicherheit ins Auge fasst, muss man die Geheimdienstfrage behandeln. Für mich das vorrangige Problem im Datenschutz. Und der Schutz, den man sich selber beschaffen kann, den würde ich sagen, den muss man in Anspruch nehmen, wenn es das gibt. Ne? Wie man sich sozusagen vor dem Nachspionieren schützen kann, das in dem sind aber Grenzen gesetzt und das wird nicht wirklich dauerhaft erfolgreich sein.
Sie argumentieren eigentlich klassisch, wie ein Jurist auch argumentiert. Auch ein Jurist würde die Freiheitsbedrohung eher beim Staat sehen. Und zwar auch mit der zusätzlichen Begründung, dass der Staat, wenn sich Zugriff auf die Daten verarbeitende Unternehmen aufgrund seines Gewaltmonopols nehmen kann. Und egal, was die Unternehmen machen, wie invasiv auch das immer ist, der Staat kann noch einmal darauf zugreifen. Insofern ist er im ganzen Spiel wahrscheinlich der Mächtigste. Wenn aber, ich möchte etwas begegenhalten, wenn Facebook stellt ein Verbreitungsmedium bereit, sehr komfortabel für die Menschen, und kann aber unterhalb, was die Menschen gar nicht mitbekommen, sie beobachten. Facebook kann erkennen, wenn man in dem Medium, das Facebook zur Verfügung stellt, Menschen spielen. Kann Facebook, die Analyse-Software von Facebook, kann erkennen, ob jemand eher ein Angreifer ist oder eher ein Verteidiger, ob er eher übermütig ist oder nicht. Das weiß der Mensch gar nicht selber. Es gibt ein Experiment, das Facebook vor ungefähr einem Jahr gemacht haben. Dort haben Facebook-Nutzer ganz normales Medium genutzt und miteinander kommuniziert. Darunter haben aber dann Sozialwissenschaftler die Kommunikation leicht verändert, leicht manipuliert, um zu sehen, was die Menschen daraus machen. Die Geltungsanforderung an eine vernünftige Rede, Sie hatten vorhin davon gesprochen, Habermas, man kann sich nicht sicher sein, dass man diese Anforderung der Geltung an eine vernünftige Kommunikation wirklich stellen kann in diesem Medium. Meine These wäre, dass der Datenschutz die Anforderung formuliert, die eingelöst werden müssen, technisch, damit diese Geltungsanforderungen auf der Sinnebene genutzt werden können. Was sagen Sie dazu?
Das würde ich auch unterstützen, natürlich. Das Prinzip der informationellen Selbstbestimmung ist ein hohes Prinzip und es müsste auch durchgesetzt werden können gegenüber allen möglichen, möglichen Verwendern. Ich habe da eigentlich jetzt nur, und das gilt auch für Facebook und Google und wen man auch immer von diesen Großkonzernen nehmen will. Ne? Wir wissen alle, dass es da ein Implementationsproblem gibt, weil das eben weltweit arbeitende Organisationen sind und deren Kontrolle würde eben internationale Abstimmungen verlangen. Und dazu sind die Staaten auch nur begrenzt bereit. Die sind mehr interessiert daran, die steuerliche Kontrolle über diese Unternehmen zu erreichen, als diesen Persönlichkeitsschutz zu übernehmen. Da erwarte ich nicht so viel, muss ich Ihnen gestehen, von unseren Staaten. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass ich den starken Verdacht habe, dass die Staaten, was das angeht, eher Kollaborateure der großen Unternehmen sind. Und der Datenschutz, und das komme ich doch wieder zurück auf die staatlichen Hunger nach Informationen über seine Bürger, der ist unbegrenzt und der ist auch meiner Ansicht nach nicht wirklich kontrolliert. Ich möchte nochmal, ich habe nicht bestürzendes, aber verblüffendes Buch gelesen von einem Historiker, Herrn Foschebrot, ich weiß nicht, ob er bekannt ist.
Natürlich. Die überwachte Republik.
Die überwachte Republik. Und dort kann man dann lesen, ne, mit welcher Unverfrorenheit irgendwie die Geheimdienste sich über Grundrechte des Briefgeheimnisses und so weiter hinweggesetzt haben, in Kooperation natürlich mit den amerikanischen Geheimdiensten und das über Jahrzehnte. Sie haben sozusagen Postbeamte zum Verfassungsbruch veranlasst, damit sie diese Post öffnen und weiterleiten und dann wieder zukriegen und so weiter.
Lassen wir das ins Theoretische noch wenden. Würden Sie dann sagen, dass wir die funktionale Differenzierung der Gesellschaft dann vielleicht noch gar nicht haben? Das heißt, wir haben, vielleicht haben wir eine leichte Form einer Demokratie, wir haben eine noch ganz unterentwickelte Form einer Rechtsstaatlichkeit, wo diese Art von Geheimdiensten eigentlich pazifiziert sein müssten, wo sie nicht so rumwildern dürfen, wie sie es machen.
Das ist eine gute und nicht so vorschnell zu beantwortende Frage. Ich würde jetzt zunächst mal sagen, das bewegt sich unterhalb der Ebene der funktionalen Differenzierung. Ausdifferenzierung der Politik, Ausdifferenzierung des Wirtschaftssystems, Ausdifferenzierung des Gesundheitssystems und so weiter, das haben wir. Ne? Und die Frage, ob wir ein demokratisches System haben, das sozusagen allen Anforderungen an das Grundgesetz entspricht, das ist eine Frage, die man auch unabhängig von der Frage beantworten kann, ob es sich um funktionale Differenzierung handelt oder nicht. Das bewegt sich in meiner Auffassung innerhalb dieses Rahmens. Ne? Also Demokratie, Verfassungsgeltung und so weiter sind keine Bedrohung sozusagen für die funktionale Differenzierung, wie auch immer sie aussieht. Ne? Was man eher irgendwie fragen kann, ob wir eben diese Art von Demokratie, die wir haben, diese Repräsentativdemokratie, in der es eben ein bestimmtes Verhältnis zwischen Bürgern und Staat gibt, nämlich Teilhabe an dem politischen System nur beschränkt auf die Wahlakte, in denen also Voten abgegeben werden, welche Personen in Ämter, in Regierungsämter und so weiter kommen können und welche nicht oder welche Parteien diese Personen bestimmen können. Und ansonsten ist die Erwartung, dass die kollektiv bindenden Entscheidungen des Staates eben von den Bürgern angenommen werden. Punkt. Das ist, ich meine, etwas schlicht gesagt, das ist alles, was Demokratie ausmacht. Ne? Dann könnte man sich natürlich noch vorstellen, dass es daneben und intervenierend auch Öffentlichkeiten gibt, die immer wieder sozusagen mehr Interventionsmöglichkeiten der Bürger in das staatliche Entscheiden anstreben. Das passiert dauernd, ob das jetzt Pegida ist oder ob das irgendwelche Umweltbewegungen, Friedensbewegungen sind. Die bewegen sich sozusagen eigentlich außerhalb dieses Institution, also dieses kodifizierten Rahmens, aber sie drücken ja immer aus, dass dieses Verhältnis der des Ausschlusses vom Einfluss auf die Entscheidung, dass das irgendwie als defizitär interpretiert wird. Aber das ist sozusagen nichts, wo man sagen müsste, das politische System als solches nimmt Schaden oder ist unter Entdifferenzierungsgefahr. Würde ich überhaupt nicht so sehen. Ne?
Das wäre genau meine Frage. Wenn sozusagen Monopolisten wie Facebook und Google und Apple und Microsoft, wir sind noch nicht ganz bei Monopolen, das ist vielleicht noch Oligopole. Das heißt, wenn die Überhand gewinnen und die Nachrichtendienste sich nicht rechtsstaatlich einbinden lassen, und danach sieht es im Moment aus, das Internet verstärkt diese Aktivitäten, ja. Dann, das wäre meine These gewesen, die Sie im Grunde ein bisschen jetzt kritisieren, dass man das vielleicht, dass es vielleicht zu kurzschlüssig ist, dass damit auch die gesamte funktionale, die funktionale Beziehung der Moderne selber in Gefahr gerät und wir würden wieder regredieren auf eine stratifizierte Moderne.
Ja, Monopolbildung, ist das schon an sich eine Gefahr für das Wirtschaftssystem?
Für Märkte?
Für Märkte? Ja, jein. Ne? Also wenn das natürlich überall so wäre. Ne? Der Facebook kontrolliert den Markt für die Substitution des Briefverkehrs. Ne? Also das, was früher die Brieffreundschaften.
Sie haben eine eigene Währung. Das heißt, Facebook, Sie bringen das in Europa wohl, können das wohl nicht ganz so bringen. Sie haben eigene Kreditinstitute, Sie machen eigene Geldkreisläufe, das heißt, Sie können wahre Geldkreisläufe, können Sie kontrollieren. Sie wissen genau, wo das hingeht. Das heißt, die Unwägbarkeiten und Risiken des Marktes, die haben Sie ziemlich eingehegt. Dass Facebook an dieser Stelle Kontrollmöglichkeiten hat, die es so vorher noch nie in der Marktsituation gab. Das Gleiche für Geheimdienste, die gegeneinander gearbeitet haben. Mittlerweile stellt man sich aber doch heraus, dass es da auch eine Hierarchie gibt. Da sehe ich eine Entstrukturierung. Die Kontingenzquellen für die Funktionssysteme, wie es bei Luhmann heißt, werden durch Organisationen aus meiner Sicht ausgetrocknet. Das Internet, ganz in ihrem Sinne, ist ein Verstärker der Organisationsimperative, die ohnehin da sind, ob mit oder ohne Internet, werden jetzt bis in den Körper verlängert. Und damit kollabiert die Moderne an ihren Risikoquellen, die Kontingenzquellen werden ausgetrocknet. Und genau auch historisch ist Datenschutz an dieser Frage entstanden, dass auf der einen Seite die funktionale Differenzierung der Moderne Autonomieanforderungen an Personen festmacht und auf der anderen Seite die Bedrohung dieser Kontingenzquellen und dann auch der Person und ihrer informationellen Selbstbestimmung durch die Technik.
Ja, vielleicht lässt man sich auch zu sehr von den Zahlen beeindrucken. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder Facebook weltweit hat.
1,3 Milliarden.
Ne? Das ist eine Menge. Aber der Markt, sage ich jetzt mal, auf dem sie Monopolstatus beanspruchen, ist nur einer von vielen hunderten Märkten, nämlich der Markt für Freundschaftskommunikation, sage ich jetzt mal.
Angenommen, der Markt wird größer. Ändert das an Ihrer Argumentation?
Nein. Es ist, man kann immer sagen, Monopole sind schlecht und daran ist ja auch was wahr. Ne? Das heißt, dass Märkte, wenn sie sozusagen monopolisiert werden, nicht mehr regulierend wirken. Ne? Das heißt aber eben vor allen Dingen, dass die Preise der Dienstleistungen, die dort erbracht werden, steigen und die Kosten für die Nutzer irgendwie. Ich will nur sagen, ne, trotz dieser Größe ist Google ist Monopolist im Markt der Suchkommunikation, des Suchdienstes. Das sind aber, wie gesagt, spezialisierte Märkte, die klar riesige Mengen von Daten irgendwie verarbeiten, aber wir wollen doch nicht sagen, dass alle Märkte, und davon gibt es hunderte, auf diese Art und Weise strukturiert
sind. Doch, das will ich sagen. Ich lasse mich noch einmal verschärfen. Google ist schon lange keine Suchmaschine mehr, sondern Google liefert, hat über Unique User seit ungefähr 2008 Profile von weltweit, jedenfalls ganz stark in den USA, ganz stark in Europa Profile generiert. Und die können Sie sogar personifizieren. Sie müssen das nicht mit Namen, das ist ganz konkret, jetzt ein bestimmter ist, sondern Sie haben Profile. Sie verkaufen Organisationen diese Profile, die dann das jeweilige Handeln in anderen Märkten auf eine technisierte Art und Weise ermöglicht. Ja. Das heißt, an einer strategisch ganz zentralen Stelle, nämlich industrialisierte Personenmodelle, auf die hin Organisationen dann durchtechnisiert agieren, da hat Google eigentlich, hat es das Monopol an der zentralen Stelle.
Ja, ne, da, Sie handeln damit, nur so in Klammern gesagt, so wie Sie es auch beschreiben, wird ja eigentlich auch bei der Erstellung solcher Profile wird ja auch ein gewisses Maß an Wissenschaft verlangt, ne? Um da überhaupt was Vernünftiges sagen zu können. In der Regel wird da auf Psychologie zugegriffen. Ja. Sinnvoller wäre es aber auch, dass da Soziologie eine Rolle spielen würde. Obwohl ich da auch schon mal bei einer Tagung kritisiert worden bin nach meinem Stand des Wissens, ist das aber alles ein relativ primitives Niveau der Konzeptualisierung von Persönlichkeit, von Profil und so weiter, was die nicht daran hindert, das irgendwie verkaufen zu können.
Ne? Ganz genau. Aber, und das reicht offenbar für Operationen.
Ja, aber was... Ich muss ehrlich sagen, ich sehe diese Geschäftsideen dahinter, natürlich. Ne? Aber was dass das sozusagen den Quellen, den Nutzern irgendwie entzogen wird, das ist aber doch nichts Neues. Ne? Wenn Sie in der guten alten Industriewelt vor dem Internet, ne, Kaufaktionen getätigt haben, dann sind Ihre Daten eben auch in diese Registraturen gewandert, ne? Und dort irgendwie verwendet worden, möglicherweise auch für Werbung. Es gibt einen amerikanischen Soziologen norwegischer Herkunft, Thorstein Veblen, ich weiß nicht, ob Sie den,
oh.
Theory of Leisure Class. Der hat aber eben auch ein Buch über den Wandel des Wirtschaftssystems in den USA geschrieben, mir fällt jetzt der Titel nicht ein. Und dort entwickelt er die These, dass der Übergang sozusagen von der Kontrolle der Unternehmen durch die Käufer in dem Moment außer Kraft gesetzt ist, wo das Kreditsystem entsteht. Und er erläutert das eben so, dass mit der Möglichkeit sozusagen Investitionsmittel zu akquirieren, die den Ausbau eines Unternehmens in sozusagen unbegrenzter Höhe möglich machen, entfernt sich das Industriesystem, das Wirtschaftssystem von seinen ursprünglichen regionalen
Bezügen
und damit von der Kontrolle durch die Kunden. Das Vertrauensproblem war gelöst in diesem kleinen, dörflichen, regionalen Wirtschaftssystem und es ist jetzt zerrissen, dieses Band mit dem Wachstum durch das Kreditsystem. Das war so eine schlichte Erklärung, die aber irgendwie eine hohe Plausibilität für diesen Punkt Kontrollmöglichkeiten ja oder nein verbindet. Und das ist schon in den Anfang des 20. Jahrhunderts passiert. Mhm. Ne? Und was Google und Facebook und so machen, ist ja nur Steigerungsform von dieser Ablösung der
Keine neue Qualität durch das Internet?
Ja, ich globalisiert ist der Unterschied für mich. Mhm. Also das amerikanische Wirtschaftssystem des Anfangs des 20. Jahrhunderts hat sich sozusagen von seinen dörflichen Strukturen gelöst und ist im nationalen Maßstab unkontrolliert von den Kunden geworden. Und jetzt haben wir es eben weltweit. Das ist für mich der Hauptunterschied. Also haben wir das Problem schon länger und jetzt weiß man etwas mehr darüber, es wird mehr geforscht darüber, was dann tatsächlich da passiert und man sieht, dass die Kunden eben nicht die geschätzten Geschäftspartner sind, sondern eben Würstchen, ne, die man ausquetschen muss. Und das ist aber, wie gesagt, nichts bestürzend Neues. Genauso wenig, wie ich finde, dass die Geheimdienstkontrolle der Bevölkerung etwas ist, was wir erst seit gestern haben. Ne? Also ich hatte Foschepot erwähnt, aber es gibt ein schönes Buch von Anthony Giddens, Nation State and Violence, in dem er beschreibt, dass am Anfang sozusagen der demokratischen Revolution steht der Überwachungsstaat. Der ist koevolutiv mit der Demokratie. Denn er hat das sozusagen so geschildert als eine Art Deal, den der Staat mit seinen Bürgern eingegangen ist. Ne? Wenn ihr hier mitreden wollt, dann gucken wir euch aber permanent auf die Finger. Und das ist, er meinte das wörtlich so, ne? Der Überwachungsstaat beginnt damit, und damit meint er nicht bloß den Geheimdienststaat, sondern Bildung der Verwaltung auf das gesamte Territorium von Nationalstaaten. Mit der Entstehung des Nationalstaats beginnt sozusagen die Verwaltungskontrolle der Bevölkerung. Ne? Bis an die Grenzen. Überall haben wir die Polizeistationen, wir haben Einwohnermeldeämter, wir haben Finanzämter, wir haben Gesundheits-, wir haben Versicherungen und so weiter. Alle haben Datenkontrolle. Und die Frage ist, wann werden die Daten getauscht, ne, und in welchem Umfang, und wie stark können die gesetzlichen Kontrollen dieses Prozesses greifen und wie wenig greifen sie. Ne? Also für mich ist das jetzt so eine etwas plakative Behauptung, dass der Überwachungsstaat am Anfang des Nationalstaats und der Demokratie steht. Ne? Ist für mich ein
sehr wichtiger, super wichtiger Hinweis. Und dieses klitzekleine, also wie groß ist jetzt, dass die Unmittelbarkeit, die unmittelbare Überwachung, die jetzt möglich wird durch das Internet, das ist, sie sind da einfach sozusagen sehr zurückhaltend im Moment in der Beurteilung, dass das vielleicht noch gar keine neue Qualität hat.
Nein, glaube ich nicht. Ne? Ich glaube trotzdem, dass das besorgniserregend ist, und ich bin als Bürger, der irgendwie an seine Freiheiten glauben möchte, natürlich ein scharfer Gegner dieses Überwachungswahns. Aber ich mache mir keine Illusion, dass bei dem Herrn Fitzmann am nächsten Tag, nachdem er seine Verschlüsselungssoftware online gestellt hat, das Landeskriminalamt vor der Tür stand, ist für mich irgendwie ein schlagender Beweis dafür, dass es nicht um die informationelle Selbstbestimmung wirklich dem Staat geht, ne? Obwohl er dazu verpflichtet wäre und obwohl man immer dafür kämpfen muss. Aber wir sind eigentlich schon in den Fängen der Dauer. Kontrolle.
Das Ringen um die funktionale Differenzierung, das Ringen mit den Risiken einer modernen Gesellschaft, die bestimmte Kontingenzformen gefunden hat, mit dem Markt, mit der Gewaltenteilung, mit der Demokratie. In der Gewaltenteilung ist es immer so, die Exekutive sagt immer, wir können so nicht arbeiten, die Politiker haben keine Ahnung von der Praxis, wir müssen unsere Zugriffe verschärfen können, wir müssen mehr Kontrolle ausüben können. Vorratsdatenspeicherung ist es jetzt. Aus meiner Sicht ist es ausgerechnet auch der auch kontrollierende Staat, der so solche Infrastrukturen möglich macht, einer wirklich materiell freien Rede. Und da sind mehr Freiheitsgrade drin, staatlicherseits, der einerseits eine große Gefahr bildet, aber andererseits auch ein Garant mit den Grundrechten, dass diese Art von Rede sein soll. Und wo nicht willkürlich in irgendwelchen Headquarters dann eine bestimmte Art der Rede nicht zugelassen wird.
Es sind alle Absurditäten möglich. Ne? So würde ich das sagen. Ne? Wenn Sie mich aber fragen, würdest du irgendwie deine Zeit dafür aufwenden, dass deine informationelle Selbstbestimmung und deine Freiheitsrechte gegen Wirtschaftsorganisationen, gegen staatliche Organisationen zu verteidigen sind, dann würde ich sofort sagen, ja, dafür würde ich mich einsetzen wollen. Aber ich bin als Soziologe sehe ich zunächst einmal nur, was passiert und versuche, dem einen Sinn abzugewinnen. Und das im Rahmen der Begriffe, die ich verwende, um Gesellschaft zu beschreiben. Und so wie ich Ihnen das gesagt habe, sehe ich da jetzt, ob das auf Facebook die Bundeskanzlerin bestimmt oder wie das früher eben war, die Parteien in ihrer internen Willensbildungsprozessen. Das ist alles vereinbar mit dem politischen System, wie wir das haben. Es würde einen als älteren Menschen, der sozusagen an seiner Pfeife raucht, irgendwie zum Erstaunen bringen, dass sowas möglich ist, aber es ist nicht irgendwie außerhalb des Funktionskontextes.
Wir bleiben in der Moderne.
Dass das alles sich so linear weiterentwickelt, wie Sie das jetzt geschildert haben, das glaube ich eben auch nicht. Monopole sind schon oft genug irgendwie kollabiert. Denken wir an die Automobilindustrie, wo eben vor 20 Jahren habe ich da Interviews gemacht in den USA, wo mir dann bei General Motors gesagt werden, in 10 Jahren gibt es nur noch 2 Automobilfirmen, General Motors und Toyota oder Honda, weiß ich nicht mehr. Punkt. Und ja, dabei ist es ja, daraus ist nichts geworden.
Und sind nicht organisiert, ja, die Kontingenz gibt Ihnen da sozusagen recht und Sie haben das halt ja genau beobachtet, aber Organisationen nehmen die Kontingenz immer wieder raus.
Ja, das müssen Sie ja auch.
Das
müssen Sie, aber Sie sind ja nicht für alle Irritationen Ihrer Umwelt gerüstet. Sie können auch an Ihrer Umwelt scheitern und die Umwelt in dem Falle könnten eben die User sein, könnten aber auch Regulierungsbehörden sein oder es könnten andere Firmen sein, die dieses Monopol angreifen wollen. Also die Unwägbarkeiten, die sind ja zuhauf vorhanden. Und ich würde auch nicht garantieren, dass wenn ich meine Kinder sehe, die Facebook für selbstverständlich halten und ich ihnen das sozusagen als jugendliche Unreife anrechne, dann werden die auch mal älter. Ne? Vielleicht wird die nachwachsende Generation sich einen anderen Freundschaftsdienst zuwenden.
Also eine Chance haben.
Der Bedarf, den würde ich sehen, der ist da. Ne? Das, in meinem Internetseminar 2 Sekunden noch, dann da ging es auch darum, das, was man jetzt die Normalisierung sozusagen dessen, was das Internet ausmacht, zu leisten. Darum haben wir uns im Wesentlichen ausgemacht. Und ich habe immer darauf hingewiesen, dass viele dieser Funktionen, die da im Internet in Anspruch genommen werden, sind Substitute oder Fortsetzungen von älteren Formen sind. Ne? Also ob das jetzt eben der Verkehr über die Brieffreundschaften sind, das ist für mich Facebook, und der jetzt, also Echtzeit und so weiter und so fort, das alles geschenkt, ist für mich nicht entscheidend daran.
Sondern die Kontrollierbarkeit?
Bitte?
Die Kontrollierbarkeit durch die Organisation, die das Ganze möglich machen?
Ja, das ist ein Unterschied natürlich. Ne? Mhm. Die Organisation, die das anbietet, die unterscheidet sich von der Selbstorganisation der früheren Brieffreunde. Ne? Klar, das ist ein wichtiger Unterschied und da gibt es eben die bekannten, von Ihnen auch ins Spiel gebrachten Manipulations- und Kontrollmöglichkeiten, die irgendwie von den Teilnehmern derzeit noch weitgehend ignoriert werden, weil sie ihren eigentlichen Zweck, den sie damit verfolgen, realisiert sehen. Freunde zu finden, mit ihnen zu kommunizieren und die interessiert das in ihrem Jugendlichen Leichtsinn nicht, dass dann was anderes mitgemacht wird, als was sie gerade nur so wollen. Ne? Das wird, ich glaube nicht, dass das irgendwie für die ewig in Stein gemeißeltes Geschäftsmodell bleiben wird. Glaube ich nicht.
Herr Halschmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.